Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als Sie zum Telefonhörer griffen, um jemanden anzurufen? Als man Bäume fällte, um Zeitungen darauf zu drucken? Wissen Sie noch, wie es war, wenn man ein Fernsehgerät anstellte, um sich eine Sendung vorsetzen zu lassen? Erinnern Sie sich daran, wie Sie in Kaufhäusern einkauften und nur alle 4 Jahre politisch mitbestimmten? Per Wahlzettel? Erinnern Sie sich an die Zeit? Die Zeit vor dem Internet?
Ich spreche für euch alle, Entrechteten und Kinderbehinderten, Schwangeren, Schwulen, Schwarzen, Lesben.
Es kam erst das Radio, dann das Bild und jetzt kommt die Interaktion des Internets.
Gurken, Tibetaner, unberührbaren Mexikaner.
Man kann mit allen Leuten überall auf der Welt in Echtzeit kommunizieren. Über Grenzen hinweg, über religiöse Grenzen, über Geschlechtsgrenzen, über Altersgrenzen.
Ja, ich denke, es ist ein ganz wichtiges Instrument für die Demokratie.
Dass es möglich ist, Leute zu organisieren, auf die Straße zu gehen, dass man wirklich was bewegen kann.
Wir leben noch in einem relativ freien Land, aber die Leute wollen halt auch, dass es so bleibt.
Demokratie 2.0. Wie die Internetgeneration Politik macht. Feature von Carsten Kretzer.
Wir sind hier! Wir sind laut!
Es gibt Menschen, denen hat das Internet große Dienste erwiesen. Yunus und Rigo zum Beispiel. 2 Berliner Schüler, denen das Netz, wie sie sagen, den Arsch gerettet hat.
Und irgendwie die ganzen Kommentare von den Leuten, die alle entsetzt waren, was da passiert. Und einfach, ich habe mal so einen Ausdruck bekommen von diesen Kommentaren. Und es hat mir immer so gut getan, das irgendwie zu lesen. Mann, was da passiert mit den Jungs, das ist doch Wahnsinn. Dann muss man da was machen und ich erzähle es weiter und so.
Yunus und Rigo, 2 Berliner Jungs, die am 1. Mai 2009 bei Randalen in Berlin-Kreuzberg verhaftet wurden. Der Vorwurf. Mordversuch.
Insbesondere 2 Beamte sind sich ganz sicher, die beiden Angeklagten hier nicht verwechselt zu haben. Sie sind unmittelbar nachgeeilt, sie haben den Wurf wahrgenommen, sind den beiden nachgeeilt, haben sie nicht für wesentliche Augenblicke aus den Augen verloren und haben sie unmittelbar festnehmen können nach der Tat.
Die beiden Waldorfschüler sollen einen Molotow-Cocktail geworfen und damit eine Frau verletzt haben. 2 Polizeibeamte bezeugten es so. Andere Zeugen widersprachen und Fotos vom Tatgeschehen zeigten offenbar andere Täter. Yunus und Rigo beteuerten ihre Unschuld. Die Berliner Staatsanwaltschaft behielt die 2 Schüler trotzdem in Haft. 7 Monate lang. Für die meisten Berliner Lokalblätter waren Yunus und Rigo ganz selbstverständlich die Mai-Randalierer. Doch außerhalb der Gefängnismauern und jenseits etablierter Medien formierte sich Protest. Eine Initiative übernahm die Aufgabe, zu recherchieren, zu informieren, aufzuklären. Über eine Internetseite wurden Zeugen gesucht. Sympathisanten gingen zu Gerichtsverhandlungen und veröffentlichten ihre Berichte im Netz. Hunderte private Internetseiten und soziale Netzwerke griffen den Fall auf und verbreiteten ihn weiter. Auf diese Weise erreichten neue Informationen in Windeseile mehrere tausend Menschen am Computer oder auf ihren Mobiltelefonen.
Und wir analysieren, wir werden verlieren, wenn wir uns nicht organisieren.
Mich bewegt auf jeden Fall, dass hier 2 junge Leute 7,5 Monate unrechtmäßig hinter Gittern saßen. Das könnte ja auch ich zum Beispiel gewesen sein.
7 Monate, der eine war 17, der andere 20, das ist vertane Zeit.
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir diesen Schub und diese Breite in dieser Unterstützerbewegung nur durchs Internet erreicht haben. Weil sich dadurch so ganz viele Multiplikatoren gefunden haben, es haben sich andere Blogs angeschlossen, es wurden Maillisten sind entstanden, nur so konnte sich das multiplizieren.
Viele Berliner erklärten sich solidarisch mit den beiden Jungs und ihren Familien. Organisiert wurde die Netzkampagne von einer professionellen Internetagentur. Julia Lindig ist Mitinhaberin von Webdesign Berlin. Ihre Kinder besuchen dieselbe Schule wie Yunus und Rigo.
Einfach diesen Nicht-Nachlassen. A, natürlich Netz, immer diese Berichte zu schreiben und alle anderen sozusagen auf der Seite zu versammeln, war ganz wichtig. Also, weil wir wissen ja auch, dass von Gerichtsseite mitgelesen wurde, sehen wir an den IP-Adressen. Jetzt habe ich es verraten. Das können wir ziemlich genau feststellen, wer wann von wo.
Richter, Staatsanwälte, Zeugen. Offenbar lasen sie alle die Internetseite der Initiative. www.junusrigoprozess.de. Aus der digitalen Gemeinschaft entstand eine reale, die sich auch im analogen Leben traf, Plakate druckte, Handzettel verteilte und auf der Straße demonstrierte. Auf einmal war die virtuelle Empörung im realen Raum angekommen und nicht mehr zu überhören. Und auch die Zeitungen änderten ihren Ton. Zweifel wurden laut an der Schuld der Schüler.
Wir haben das Glück, dass tierisch viele Leute engagiert sind, dass sich die Zeugen gemeldet haben, dass wir hier diese ganze Unterstützung, aber bei Leuten, die sowas nicht haben, einfach zack, zack, weg für ein Jahr oder zwei Jahre.
Kurz vor Weihnachten 2009 wurden Yunus und Rigo überraschend auf freien Fuß gesetzt. Nach 7 Monaten sah die Berliner Staatsanwaltschaft keine juristische Handhabe mehr, die beiden Waldorfschüler länger in Haft zu halten. 7 Monate im Gefängnis. Für Yunus und Rigo ein prägendes Erlebnis.
Hilflos, einfach hilflos. Also du weißt, du kannst nichts ändern irgendwie. Du sitzt da drinnen und du weißt nicht, was draußen passiert, was du machen kannst. Also vor Gericht kannst du deine, haben wir die Aussagen ja gemacht, gesagt, was ist, aber irgendwie hat es dann trotzdem noch 3 Monate gedauert. Also ist einfach Wahnsinn, ist verrückt.
Der Fall Yunus und Rigo hat der Freien Netzgemeinde wieder einmal die eigene Kraft vor Augen geführt. Öffentlichkeit schaffen, wo keine Öffentlichkeit ist. Druck erzeugen. Die Wut aus dem virtuellen Netz in die analoge Welt übersetzen.
Gibt es ein Begehren, das man stillen kann? Gibt es eine Sehnsucht, die erfüllen kann? Gibt es eine Sache, um deren Willen? Gibt es ein Verlangen?
Wir wollen auch nicht mehr angelogen werden mit irgendwelchem PR-Wahlkampf-Bingo.
Hätte ich weiterhin nur zugeguckt, wie unsere Politik so abläuft, ich glaube, ich wäre total wütend geworden.
Wie heißt es, um mit Marians platt zu sagen? Don't tell us any bullshit anymore.
Lichtenstein, um Licht zu verschwinden. Und das Beste ist das, zu wollen, dass es noch gar nicht gibt. Denn die Ketten, die fallen, machen die schönste Musik. Aha.
Wir können die Welt nicht viel besser machen. Aber wir können was dagegen tun, dass sie so schnell schlechter wird.
Ein altes Fischerhaus unweit des Greifswalder Boddens. In der Küche brutzeln die Pfannkuchen. Es ist 12 Uhr mittags. Susanne Wies bereitet das Essen vor. Gleich kommen ihre Söhne aus der Schule. Im Internet ist Mama Susanne eine kleine Berühmtheit. Beruflich arbeitet sie als Tagesmutter. Anfang 2009 trat sie fast aus Versehen eine politische Welle los. Alles begann damit, dass sie mit ihrem Job unzufrieden war.
Meine Bezahlung ist eigentlich nicht gut. Ich werde immer mehr bedrängt von Bürokratie. Also ich fühle mich nicht so sehr wie so ein freier Bürger, der sich gut entfalten kann.
Im Netz stieß sie auf einen Gedanken, der sie elektrisierte. Was würden Sie arbeiten, wenn für Ihr Einkommen gesorgt wäre? Wurde da gefragt.
Diese Frage hat mich eigentlich getroffen wie ein Blitzschlag.
Bedingungsloses Grundeinkommen heißt die Idee im Fachjargon. Einfach gesagt, jeder Bürger erhält eine bestimmte Summe Geld, die seine Existenz sichern soll. Ohne Gegenleistung, qua Geburt. Die teuren und von vielen als entwürdigend empfundenen Institutionen des Sozialstaates könnten abgeschafft werden. Bezahlt werden würde das System aus einer hohen Konsumsteuer.
Mir ist fast die Luft weggeblieben vor dieser Möglichkeit, für mein Einkommen ist gesorgt. Das legen wir gesellschaftlich so fest, das könnten wir.
Über das Konzept selbst wird seit Jahren gestritten. Allerdings blieb die Diskussion auf politische und wissenschaftliche Kreise beschränkt.
Und habe gemerkt, wie eine Last dann von mir fallen würde, weil ich weiß ja auch manchmal nicht, wie sieht denn das mit meiner Arbeitsstelle in 2 Jahren aus? Was ist, wenn ich mal mehr Zeit für meine Kinder bräuchte? Ne? Ich war alleinerziehend. Da bin ich ja immer ganz, da habe ich ja ganz wenig Bewegungsspielraum. Oder auch die Vorstellung, meine Eltern werden älter. Ich möchte mich mal um sie kümmern, 1-2 Jahre. Wäre mit einem Grundeinkommen möglich. Hast du viel Hunger, Kilian?
Ja.
Okay, noch ein bisschen mehr Mehl.
Für Mama Susanne stand schlagartig fest, das Grundeinkommen muss her. Aber wie? Wie macht man das? Politisch organisiert war die Familienmutter noch nie.
Ich habe am Anfang immer bei einer Zeitung angerufen, bei der Taz, weil ich dachte, na, das ist so eine linke Zeitung, die hat da vielleicht Interesse dran. Also da war mir noch nicht klar, wie sagt man das jetzt anderen, dass sie mitmachen können.
Bislang hatte Susanne das Netz zum Surfen, für E-Mails und zum Musikhören benutzt. Jetzt begann sie, ihre Begeisterung für das bedingungslose Grundeinkommen im Internet zu verbreiten. Sie schrieb Kommentare zu anderen Artikeln, beteiligte sich an Foren und richtete ein eigenes Weblog ein. Im Netz stieß sie dann auf die nächste Idee. Eine Online-Petition beim Deutschen Bundestag.
Lesezeichen, dann habe ich die hier noch, die alte.
Im Februar 2009 schrieb Susanne, der Deutsche Bundestag möge beschließen, das bedingungslose Grundeinkommen.
Dann schreibst du hier rein, möge beschließen, was er möchte. Man hat 466 Zeichen und dann kommt unten eine Begründung. Bitte begründen Sie Ihre Petition. Da habe ich damals geschrieben, ich möchte, dass alle Menschen die Basis für ein würdevolles Leben hier zusammen haben, dass es einfacher wird, unser Steuer- und Finanzsystem transparenter. Und habe so die Begründung geschrieben, die mir so recht spontan einfiel. Und dann, tja, und dann schickt man das ab, Platz der Republik 1. Und dann landet das dort und wird dann irgendwann freigeschaltet oder nicht.
Susanne klappte ihren Computer zu. Als sie ihn eine Weile später wieder öffnete, war der Bundestagsserver zusammengebrochen. In nur 3 Wochen hatten 54.000 Bürger Susannes Idee digital mitgezeichnet und unterstützt. Für sie und die Kinder begann eine spannende Zeit.
Das war schon lustig zu merken, das System geht in die Knie. So viele Leute strömen da durch so ein Tor rein, was einfach das nicht mehr packt.
Ähnlich wie bei Yunus und Rigo hatten hunderte Webseiten Susannes Idee in Windeseile übers Internet verbreitet. Massenmails wurden verschickt. Soziale Netzwerke griffen das Thema bedingungsloses Grundeinkommen auf. Susanne saß auf dem Sofa und konnte nur noch staunen.
War mal lustig, wo wir im Wohnzimmer saßen und Mutti da die ganze Zeit vorm Computer so.
Ja.
Und dann jedes Mal, also alle 20 Sekunden, oh, schon wieder eine neue. Wir konnten uns gar nicht.
Thomas hat sich dann irgendwie beklagt, ne, dass er immer nur meinen Rücken nur noch sieht. Aber ich habe gesagt, das, ja, ist verständlich. Aber erstmal war es einfach total interessant.
Aber der große politische Durchbruch in der analogen Welt, der blieb erst einmal aus.
Ja, es ist nichts passiert. Also in meinem Leben eine Menge. Viele Kontakte, sowas wie ein Netz ist entstanden, Freunde, aber vom Bundestag nichts. Und alles, was ich weiß, also ein Schreiben habe ich bekommen.
Berlin, Deutscher Bundestag, Platz der Republik 1.
Ja, das war sehr aufregend, die Zeit. Also, weil auch ständig Kritik kam, weil sie nicht ins System reinkam. Also, da ist unser System wirklich an die Grenzen gestoßen.
Kersten Steinke, Vorsitzende des Petitionsausschusses im Deutschen Bundestag. Verantwortlich für 18.000 Petitionen pro Jahr. Steinke misst tagtäglich den Puls der Bürger, kennt ihre Sorgen und Nöte und auch ihre Wut. Irgendwo zwischen Problemen deutscher Schrebergartenbesitzer und Beschwerden zur Arzneimittelverordnung schlummert hier auch Susannes Petition.
Zu der Petition, als sie dann das Forum geschlossen wurde im Internet, wurde eine Stellungnahme des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales eingeholt. Das braucht seine Zeit. Und dann war unglücklicherweise, für manche auch glücklicherweise, die Bundestagswahl. Dann hat sich der Bundestag neu konstituiert und jetzt ist es also im Verfahren. Die Berichterstatter müssen benannt werden. Also Frau Wiest muss sich jetzt noch etwas gedulden und bekommt dann also Post vom Petitionsausschuss.
Für Geduld aber hatte Susanne keine Zeit. Auf einmal stand sie im Rampenlicht, wurde zu Gesprächsrunden eingeladen, sollte Reden halten. Reden halten, sie, die noch niemals Reden gehalten hatte.
Die Tagesmutter Susanne Wiest fordert 1.500 € im Monat vom Staat für jeden Bürger. Ohne Arbeit, ohne Verpflichtung, steuerfrei.
Dann wurde die alleinerziehende Mutter vom Fernsehen entdeckt. Irgendeinem Redakteur erschien die sympathische Familienmama formatkompatibel. Für das Infotainment zwischen Politik und Pfannkuchen.
Antrag, so viele wie noch nie in der Geschichte des Bundestages. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns im Studio ist. Herzlich willkommen, Susanne Wiest.
Ja, danke schön.
Tagesmutter aus Greifswald. Sie betreuen 8 Kinder mit einer Kollegin zusammen. Wie viel haben Sie in etwa im Monat dann Verdienst?
Ja, also ich denke, bei mir so für meinen Lebensunterhalt bleiben 600, 700 Euro über. Ne? Ich habe ja auch enorme Ausgaben.
Also ich habe gemerkt, das ist überhaupt kein Rahmen zum Denken, sondern das ist ein Rahmen, um sich darzustellen. Und das wirkt ja immer ein bisschen, als würden die miteinander wirklich sprechen. Aber dann dort zu sitzen, habe ich gemerkt, die sprechen nicht miteinander. Jeder guckt, wann er sein Kram in eine Lücke zwängt, das loskriegt, was er politisch oder sonst wie vertreten will vor der Öffentlichkeit. Also es geht eher so um Bilder erzeugen, die dann natürlich in allen Wohnzimmern hängen sozusagen und in allen Köpfen ankommen. Bilder, wie unsere Realität zu sein hat.
Selbst wenn die Petition erfolgreich wäre, Gesetz würde sie deswegen noch lange nicht.
Der Petitionsausschuss setzt sich wie alle Ausschüsse genauso prozentual zusammen wie der Deutsche Bundestag. Das heißt, die Mehrheit ist bei der Koalitionsfraktion.
Bedeutet? Eine Petition, die nicht in Einklang mit dem Parteiprogramm der Koalitionäre steht, hat von vornherein so gut wie keine Chance. Auch wenn die Karten ja günstig lägen, beschlossen werden große Veränderungen anderswo. Obwohl Susanne viel erreicht hat, ist ihre Enttäuschung über den herrschenden politischen Betrieb groß. Und damit steht sie nicht alleine.
Danke. Wird der GO-Antrag aufrechterhalten? Okay, der GO-Antrag wird aufrechterhalten. Das heißt, wir kommen jetzt zur Abstimmung über den GO-Antrag auf Begrenzung der Redezeit. Wer dafür ist, dass die Redezeit der Kandidaten auf 45 Sekunden begrenzt wird, erhebe bitte jetzt sein Kärtchen.
Ausgerechnet jene Generation, die gern als besonders politikverdrossen abgestempelt wird, schickt sich an, das politische Spektrum in Deutschland umzukrempeln.
Wer enthält sich?
Die Piraten.
Danke.
Von Verdrossenheit keine Spur.
Der GO-Antrag ist abgelehnt.
Ich will mich nicht entscheiden müssen zwischen Scheiße und Scheiße. Und wäre nur Platz für einen klaren Gedanken, würde er heißen:
Nieder mit den Kompromissen!
Und wollt ihr auch wissen, wie? Her mit der Utopie.
Her mit der Utopie.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Jugend wieder Verantwortung übernehmen will, und das finde ich positiv.
Utopie. Datenschutz, informationelle Selbstbestimmung, eine nicht ausufernde Überwachung. Das sind so die Kernanliegen.
Das Ziel ist, positiv auf die Gesellschaft einzuwirken und politischer zu machen und an der politischen Arbeit mitzubeteiligen. Also es soll auf breitere Füße gestellt werden, und das ist ein weiter Weg zur Basisdemokratie.
In 4 Jahren werden wir die 5%-Hürde nehmen.
Basisdemokratie, Selbstbestimmung, Freiheit. Große Worte für eine junge Partei? Den Sprung ins Europaparlament haben die Piraten schon gemeistert. Ihr Wahlkampfslogan: Klarmachen zum Ändern. Dezember 2009. Landesparteitag der Piraten in Chemnitz. 300 Mitglieder zählt die Partei in Sachsen. 100 sind in einem alten Kulturhaus zusammengekommen. Altersdurchschnitt? Ende 20. Während die großen Volksparteien zusehends vergreisen, genießen die Piraten gerade in der jungen Generation ein exzellentes, weil unkonventionelles Image. Katja Mette, 27 Jahre alt.
Mich nerven viele Sachen an, die in unserem System von Demokratie einfach schieflaufen. So dieses, dass wir eben 5-Parteien-System irgendwie haben, und dann gibt es immer die große CDU, die immer irgendwie alles bestimmt, und die paar kleinen Parteien dann ringsrum, und das läuft einfach schief.
Das ist die Jugend. Wirklich diese Dinge, Freiheit für Kultur, für Wissensverbreitung, für neue Formen der Demokratie auszuprobieren. Sie haben die Möglichkeit, sie haben das Potenzial, sie haben die Kraft, sie haben das Interesse dafür. Was gibt es also anderes, als hier dabei zu sein?
Viele haben sich wie Katharina entschlossen, bei dieser Bewegung dabei zu sein. Initialzünder war für die meisten ausgerechnet die damalige Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen.
Das ist doch kein Argument, Prävention im Anfang im Keime zu ersticken. Wir kapitulieren nicht vor diesen Verbrechen, meine Damen und Herren. Und deshalb haben wir gestern im Kabinett die Eckpunkte für ein Gesetz zur Bekämpfung der Kinderpornografie im Internet beschlossen.
Von der Leyens Pläne, unliebsame Netzinhalte per Gesetz sperren zu lassen, trieb Netzaktivisten zu Zehntausenden auf die Straße. 134.000 Menschen unterzeichneten eine Petition gegen das Vorhaben. Gebracht hatte es, wie auch bei anderen Petitionen, zunächst nichts.
Leute reichen Petitionen ein und sind dagegen, also wie es zum Beispiel bei diesem Zugangserschwerungsgesetz war. Und es wird einfach übergangen. Also es wird einfach nicht wahrgenommen, und das finde ich nicht richtig.
So ging es vielen. Die Mitgliederzahlen der bundesweit agierenden Piratenpartei schnellten in die Höhe. Jeder Tag brachte 100 neue Mitglieder. Georg Böhm, Pirat der ersten Stunde.
Zinsursula, sie hat sich ja praktisch angeboten. Also, wenn sie uns eine Steilvorlage liefert, greift man sie natürlich auf. Es war eigentlich von uns gedacht, dass wir keinen Antipersonenwahlkampf machen, aber sie hat es sehr massiv herausgefordert in unseren Augen, indem sie massiv auf ihren Forderungen bestanden hat. Die CDU hat selbst hinterher zugegeben, sie hat sich in was verrannt und man konnte nicht mehr runter davon.
Ihre Gegner warfen der CDU-Ministerin Zensurabsichten vor. Eigentlich wollte von der Leyen Internetseiten mit kinderpornografischem Inhalt sperren. Verantwortlich dafür sollte das Bundeskriminalamt sein. Einen Richter sah der Gesetzentwurf nicht vor. Dass die Behörden Internetseiten nach Gutdünken sperren sollten, war für die Piraten ein Schritt in Richtung Netzzensur. Sie befürchteten, dass solche Sperren bald unkontrollierbar wären. Stattdessen forderten sie die konsequente Löschung von Kinderpornoseiten, wie es bereits mit den heutigen Gesetzen möglich ist, was allerdings einen richterlichen Beschluss voraussetzt.
Ursula, du bist aber richtig gut drauf. Machst uns ein Gesetz aus dem Ausverkauf. Da hast du wohl einen Fehler gemacht. Artikel 5 sagt jetzt gute Nacht.
Außerdem zeigten die Gegner des Gesetzes, wie leicht die Sperren mit nur wenigen Klicks umgangen werden könnten. Von der Leyen hielt starr an ihren Plänen fest. Dafür erntete sie Hohn und Spott. Die Webgemeinde verlieh ihr den wenig ehrenwerten Spitznamen. Das Gesetz wurde zwar verabschiedet, trat aber bis heute nicht in Kraft. Bundespräsident Horst Köhler verweigerte seine Unterschrift und forderte weitere Informationen zu dem Vorhaben. Bei der Bundestagswahl 2009 holte die junge Partei satte 2% der Wählerstimmen. Ein grandioser Erfolgszug, auf den andere Politiker auch gerne aufspringen würden. Von der Kanzlerin bis zum parlamentarischen Hinterbänkler. Alle setzen irgendwie auch auf die Kraft des Netzes.
Hallo Leute, ich grüße euch aus dem Besucherbergland bei Deutschneudorf, tief unter der Erde.
Heinz-Peter Haustein, Deutschneudorf, Erzgebirge. Seit 2005 sitzt er für die FDP im Bundestag. Seit 2 Jahren veröffentlicht er Filme im Internet.
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück.
Kreuzberger Nächte sind lang, Kreuzberger Nächte sind lang. Erst fang sie ganz langsam an, aber dann.
Senken Sie die Mehrwertsteuer von 19% auf 7%, liebe Regierung.
In diesem Sinne ein herzliches Glück auf von der Berliner Mauer.
Das hat mir der Pressestelle mal gesagt, und zwar so als Ergänzung mit meiner Ansprache, mit einfacher Sprache. Also nicht mit ausgearbeiteten Sätzen, wie jedes Wort überlegt ist, sondern einfach mal, wie der Schnabel gewachsen ist, ruhig leicht sächsischen Akzent, ruhig etwas schnell wie eben jetzt. Einfach reden, dass die Leute sagen, das ist einer von uns. Da redet so wie wir, nie abgehoben.
Hausteins Erfolg ist beachtlich. Bis zu 3000 Menschen sehen Peters Woche, Hausteins Show im Internet. Die Nutzer schreiben Kommentare, üben Kritik. Für Haustein selbst kein ungetrübtes Vergnügen.
Man kriegt Zustimmung, man kriegt auch böse Sachen. Teilweise polarisiert man. Es kommt darauf an, welches Thema erreichst du. Man wird auch persönlich angegriffen, muss man auch wissen. Es geht auch unter der Gürtellinie, aber das muss man einfach so nehmen, wie es ist.
Für Haustein ist das Netz die Bühne. Wie andere Politiker auch, bekam er direkte Wählerkritik bisher nur ausnahmsweise zu spüren. Aber das Netz ist keine Einbahnstraße. Die Nutzer nehmen kein Blatt von den Mund und schießen zurück.
Es ist jedes Mal das Gleiche. Ich bin noch nie raus. Ich bin nicht vom Reichstag im Büro. Es sind schon die ersten E-Mails da, was sie da erzählt haben. Und das kann nicht wahr sein. Ist doch logisch. Ist doch okay.
Aber ich vermute mal, dass diese negativen Reaktionen schon immer da waren. Sie waren nur nicht sichtbar. Die hat man zu Hause vom Fernseher, dem Fernseher erzählt. Die hat man irgendwie am Stammtisch erzählt. Und auf einmal haben die Menschen einen Rückkanal und können diesen Rückkanal nutzen. Und das wird Politik ganz schön verändern.
Markus Beckedahl, Blogger der ersten Stunde und einer der wichtigsten deutschen Stimmen in Sachen Netzpolitik. Der Rückkanal, von dem er hier spricht, macht den feinen Unterschied. Während das Internet der ersten Generation ganz wie die alten Medien einseitig funktionierte, bietet das Web 2.0 dem Nutzer die Möglichkeit, auf Inhalte zu reagieren. Markus Beckedahl begleitet seit Jahren publizistisch diese Entwicklung des Internets aus politischer Perspektive. Mehrere tausend Menschen lesen täglich seinen Blog netzpolitik.org. Für Beckedahl ist der Kampf um die Netze in erster Linie ein Ringen um das höchste Gut des Bürgers in der Mediendemokratie. Um seine Aufmerksamkeit.
Früher konnte man die Aufmerksamkeit auf wenige Medien verteilen, weil es gab nicht so viele Medien. Wir hatten 3 Fernsehsender und ein paar Radiosender und ein paar Zeitungen. Aber heutzutage haben wir ein riesiges mediales Angebot, wo wir halt uns aussuchen können, was uns interessiert. So. Und das macht es natürlich schwierig, vor allen Dingen für Werbung, dann auch noch irgendwie in unsere Aufmerksamkeit hineinzukommen.
Hallo, es wird nicht eingeschlafen.
Beckedahls Leserschaft ist die junge, technikaffine Netzgeneration, die vor allem eine Sorge plagt, dass die Offenheit des Internets zunehmend von den etablierten Meinungsmachern und der Berliner Politik eingeschränkt wird. Sie wollen sich nicht länger vorsetzen lassen, was sie medial zu konsumieren haben. Mehr noch. Sie wollen selber senden.
Junge Menschen haben das Internet in ihr Leben integriert. Sie sind mit dem Internet, mit der Digitaltechnik aufgewachsen. Und auf einmal wird dieser Lebensraum, auf einmal wird diese mediale Umwelt, in der wir leben, die wir in unser Herz geschossen haben, das ist unsere Kommunikationswelt, so, die wird bedroht durch falsche Gesetze, durch die falschen Technologien und vor allen Dingen durch Politiker, die überhaupt nicht diese Lebenswelt, diese Kommunikationswelt verstehen, die unsere Zukunft ist und nicht die Zukunft von denen, die gerade die Gesetze machen. Und deswegen und vor allen Dingen, weil die Parteien und viele Politiker das gar nicht sehen, sind sehr viele junge Menschen enttäuscht und fangen an, diese Werkzeuge zu nutzen, um sich zu vernetzen und für Freiheit und Offenheit in diesem Kommunikationsraum zu kämpfen, der unsere Zukunft darstellt.
Für Beckedahl rüttelt die Netzgeneration an jenem Stoff, aus dem Gesellschaften bestehen. An ihrer Kommunikation. Der digitale Demos, dieses millionenfach wabernde, hallende Stimmengewirr, erschafft in jeder Sekunde eine neue, veränderte Realität. Dieser Demos ist gut informiert, klug, vernetzt und angriffslustig. Er will ernst genommen werden. Mehr noch, er behauptet von sich, die Zukunft zu sein.
Das heißt, um mal ganz platt zu sagen, don't tell us any bullshit anymore. Das heißt, wir wollen auch nicht mehr angelogen werden mit irgendwelchem PR-Wahlkampf-Bingo, sondern die Wahrheit muss raus.
Constanze Kurz, Sprecherin des Chaos Computer Clubs. Der Club ist die technische Avantgarde der Bewegung.
Wir wollen vor allen Dingen darüber reden, was die Fakten sind. Und dann können wir darüber reden, wie sozusagen die gesetzlichen Lösungen aussehen sollen. Und nicht die ewige Wiederholung der immer gleichen Sätze, die inhaltslos und leer sind. Ich glaube, es ist auch ein Teil der Politikverdrossenheit, sich ewig diese Sprechblasen anzuhören. Die reden noch gar nicht mehr über inhaltliche Dinge, sondern versuchen im Prinzip jede Frage, die sie bekommen, zu vermeiden mit irgendeiner Sprechblase. Ja, ich glaube, das sind die Leute leid.
Dass man mit Mausklicks Politik machen kann, zeigt die Netzbewegung immer wieder aufs Neue. Der Rückkanal, der dem digitalen Demos überhaupt erst die Stimme verleiht, ist zugleich sein Erfolgsfaktor. Die Arena politischer Kommunikation ist auf diesem Wege quasi explodiert. Twittern, chatten, bloggen. Jeden Tag kommen weltweit tausende neue Weblogs hinzu. Und das verändert Demokratie.
Aber ich glaube nicht, dass die Demokratie, die wir derzeit haben, der Weisheit letzter Schluss ist. Wohl kaum. Insofern, es lohnt sich, darüber zu debattieren. Und man muss sich auch mal fragen, was ist vielleicht in 20 Jahren?
Demokratie 2.0.
Das Internet ist so demokratisch wie unsere Gesellschaft.
Wie die Internetgeneration Politik macht.
Demokratie ist, dass man sich einmischt, dass man den Diskurs macht. Natürlich ist das Teil der Demokratie.
Feature von Carsten Kretzer. Redaktion Tobias Barth.
Man kann erreichen, dass der Bürger eine Stimme kriegt.
Es sprach Anna Blomeyer. Musik Bernadette Lahengst, Ton Dietmar Hagen, Schnitt Hans-Peter Runert, Regieassistenz Steffi Mannschatz, Regie Stefan Kahnes. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2010.